Hallo und herzlich willkommen zur 241. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem dramatischen Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich war in der letzten Woche, ich hatte es im Podcast erwähnt, zu einem Konzert, nämlich bei Deichkind. Und das war, um es mal mit einem Songtext von denen zu sagen, leider geil. Muss man ehrlich eingestehen, ich bin ja jemand, der eigentlich nie rausgeht. So alle 5 Jahre traue ich mich mal, hier die Bude zu verlassen. Und ja, dann selten auf ein Konzert, dann viele Leute und Lautstärke. Das ist eine Kombination, die ich gar nicht so mag. Aber da bin ich dann doch mal hin und ja, es war wirklich sehr, sehr gut. Auch sehr, ich sag mal, altersgerecht. Also auch die Bandmitglieder sind ja auch nicht mehr ganz die allerjüngsten Hüpfer. Und zumindest teilweise. Und auch das Publikum ist dann ja auch mit denen gewachsen, sag ich mal so. Und das Konzert sollte um 19.30 Uhr anfangen und begann auch sehr pünktlich, sag mal 19.40 vielleicht oder so. Und die haben dann wirklich durchgepowert und wirklich eine Wahnsinnsshow hingelegt. Also das muss ich dir sagen, ich kannte ehrlicherweise halt irgendwie 3 oder 4 Lieder von denen, wo ich dann auch ein bisschen mitgrölen konnte. Aber das war es dann auch. Aber trotzdem war es eine wirklich ganz tolle Bühnenshow, die gemacht haben. Und ordentlich Stimmung, das muss man auch sagen. Ja, aber es war dann auch Punkt, wirklich auf die Minute, um 10 war Schluss. Das war sehr, sehr gut. Also die haben gut 2,5 Stunden da wirklich durchgezogen, Action ohne Ende gemacht, aber war dann auch Schluss. Zu einer Zeit, wo ich gedacht habe, ja, das ist ja wunderbar, denn so war ich um 10:30 im Bett. Frisch geduscht und alles sehr gut. Also das hat mir sehr, sehr schön gefallen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Kann ich empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt und so ein bisschen was mit der Musik zumindest anfangen könnt, dann schaut euch mal ein Deichkind-Konzert an. Das ist eine sehr, sehr große Party. Nicht ganz so partymäßig war das Drama, was wir hier hatten mit dem Weihnachtsbaum. Aber ich kann sagen, es hat geklappt. Am Mittwoch hat meine Frau auf einem Markt einen gefunden, der ihr gefallen hat. Sehr klein, wie sie ihn gerne haben wollte. Und ziemlich buschig. Und dann auch noch relativ preisgünstig. Also zu einem fairen Preis den bekommen muss. Sie musste ihn dann allerdings durch die halbe Stadt tragen. Also zumindest laut ihrer Darstellung. Angeblich war da auch ein Schneesturm involviert und so. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Insbesondere, ich weiß auch nicht, warum sie ihn unbedingt auf der Schulter tragen musste und sich danach dann 3 Tage lang beschwert hat, dass die Schulter so wehgetan hat. Also, ich möchte nicht wissen, was passiert wäre, wenn das ein großer Weihnachtsbaum gewesen wäre, der etwas gewogen hätte und nicht so ein kleiner. Aber ja, es ist alles verheilt, kann ich berichten. Ja, ich wollte dann am gleichen Tag ein Paket abholen, welches in einem Paketshop hier um die Ecke abgegeben wurde. Leider war ich in diesem Paketshop noch nie und das ist bei mir immer, da bin ich so ein bisschen nervös, wenn ich mich da mit den Geflogenheiten nicht auskenne. Ja, dann gehe ich da also rein und der Typ nimmt die Karte von mir und blufft mich dann sofort an, dass das Paket nicht da wäre. Nun kann ich da wenig für, wenn das Paket nicht da wäre. Und ja, er hat dann einfach nur auf die Karte geguckt und gesagt, ja, das soll ja am Montag hier eingeliefert worden sein. Das war am Mittwoch, wo ich da war. Und am Montag ist nichts gekommen. Da habe ich gesagt, ja, mag sein, aber ist ja. Dann hat er das Ding aber eingescannt. Ja, also er hatte vorher nur auf die Karte geguckt. Und dann hat er es eingescannt und war dann ganz überrascht. Oh, da steht ja doch, dass das hier ist. Hat dann geguckt, ja, hier ist Ihr Paket. Ja, vielen Dank. Ja, und er meinte dann auch zu mir, ja, ich muss ja darauf vertrauen, was das System ihm sagt. Und ich war dann ganz kurz davor, ich konnte mich aber zurückhalten, dann nichts zu sagen, denn er hatte ja nicht im System nachgeguckt, was das System ihm gesagt hätte. Aber ich habe mir gedacht, ich muss ja vielleicht noch öfter hin. Deswegen mache ich da jetzt keinen schlechten Eindruck, sonst irgendwann sind die Pakete wirklich nicht da. Ja, nach dem Scan war also dann alles da, habe das Paket bekommen. Ja, eine etwas strange Experience, sage ich da mal. Ja, am Nachmittag sind wir dann noch auf den Weihnachtsmarkt gegangen. Ich wohne ja direkt quasi neben dem Weihnachtsmarkt. Aber ihr wisst, viele Menschen, laute Musik, das ist nichts für mich. Und deswegen gehen wir da quasi nur so einmal alibimäßig auf einem Nachmittag kurz vorbei. Ja, ich habe eine Bratwurst gegessen, die allerdings sehr gut war. Das muss ich auch sagen. Ziemlich teuer, aber wirklich gut. Und meine Frau eine Curly Fries. Und ja, das war's dann. Wir haben das Ganze genutzt, dann auch noch einen kleinen Abstecher zur Post zu machen und dann die letzten Pakete abzuschicken, die alle auch rechtzeitig angekommen sind. Also das wirklich wunderbar. Ja, das war ja noch nicht aber das letzte Paketdrama, denn wir hatten hier tatsächlich ein ja, etwas größeres Problem mit der Post. Das ist so ein bisschen schwer zu erklären, aber ich probiere es einfach mal. Es sind 2 Pakete angekommen an einem Tag, einmal für mich und einmal für meine Frau. Wir waren anscheinend nicht da, was nicht richtig war, denn der Postbote hat sogar hier im Haus geklingelt und wir haben ihn reingelassen, aber wir haben dann eine Nachricht bekommen, dass das Paket nicht zugestellt wurde und eine Packstation ging. Nun gut, das ist eine Sache, die kennt, glaube ich, jeder, dass irgendwie man da war und trotzdem das Paket nicht ankommt, beziehungsweise ja, auf den letzten Metern dann anscheinend, ja, man sich entschieden hat, auch das ist ein bisschen schwer, das lasse ich lieber woanders. Nun gut, es sollte also in eine Packstation gehen. Die Packstation ist hier 200 Meter von mir entfernt, das ist wunderbar, da kann die ja auch gerne hin. Nun war es aber so, meine Frau hat eine Karte bekommen, eine Benachrichtigungskarte, ich aber nicht. Naja, meine Frau ist also hingegangen, hat das Paket, was in ihrer Karte drin war, gekriegt, es nach Hause gebracht und hat gar nicht darauf geachtet gehabt. Und ja, dabei stellte sich dann raus, das Paket war für mich. Also ich habe mein Paket bekommen, aber meine Frau hat halt kein Paket bekommen, hat aber ja offiziell ihr Paket entgegengenommen, weil sie hat es jetzt ja abgeholt. Mein Paket nicht da. Ja, jetzt könnt ihr euch das Drama vorstellen, was da losgeht. Ja, wir haben also, ich habe mit der Post telefoniert, wir haben Sendungsanfragen oder wie auch immer das heißt, gestellt. Ich musste der Post ja sagen, okay, mein Paket fehlt, auch wenn in Wirklichkeit das da war. Denn ich war davon ausgegangen, dass in Wirklichkeit hatte der Postbote das beim Reinpacken einfach nur verwechselt und mein Paket dann in das Fach von meiner Frau gestellt und umgekehrt. Und dementsprechend wäre noch ein Fach belegt gewesen mit dem Paket, wo gedacht worden wäre, das ist mein Paket, in Wirklichkeit war es das von meiner Frau. Stellt sich raus, dem war aber gar nicht so, denn man hat mir dann irgendwann die Zustellnummer geschickt und bin dann zur Paketstation gegangen und die Paketstation hat gesagt, nee, dieses Paket gibt's gar nicht. Ja, sehr, sehr schlecht. Meine Frau hat dann auch noch probiert, eine neue Benachrichtigungskarte zu bekommen, hat sie dann auch gemacht. Diese Benachrichtigung kam dann irgendwann spät abends und meine Frau ist dann um, ich glaube, 2 Uhr morgens zur Paketstation gegangen in der Dunkelheit. Ich glaube, wieder ein Schneesturm war involviert und hat dann probiert, das zu öffnen. Was soll man sagen? Es war da. Also auch das Paket von meiner Frau war dann da, nachdem wir ja 3-4 Tage hier wirklich Panik hatten, denn das war anscheinend doch irgendwas Wichtiges. Ich weiß es nicht, vielleicht erfahre ich später. Ja, und es war dann da, dass... Interessant ist natürlich, dass mein Paket ist jetzt immer noch nicht da. Ich habe es in Wirklichkeit natürlich schon längst erhalten. Aber laut Sendungsverfolgung der Post und auch bei den Telefonaten mit der Post wurde mir immer wieder gesagt, nee, das ist auf dem Weg zur Packstation. Und zu dem Zeitpunkt konnte ich denen ja nicht sagen, nee, das ist nicht auf dem Weg zur Packstation. Ich habe das schon längst gegessen, was da drin war. Ja, also das könnte noch lustig werden hier. Mal gucken, wann die mir sagen, ja, es tut mir leid, ihr Paket ist verloren gegangen. Sie bekommen jetzt eine Erstattung oder so, die ich dann natürlich nicht nutzen würde, denn ich habe es ja alles erhalten. Aber ja, es klappt halt doch nicht alles. Ich bin immer sehr großer Logistik-Fan. Ich finde es unglaublich, wie das alles klappt bei diesen Paketversendern. Im Normalfall klappt, aber ja, da halt dann doch leider nicht alles. Ja, was geklappt hat, ist, dass ich mal wieder Stats aufgepimpt habe auf meiner Homepage smk-blog.de. Könnt ihr im Statcenter ja jede Menge Kicker- und Panther-Statistiken einsehen. Und da habe ich ja vor 2-3 Wochen die Tryouts auch überführt, sodass ihr sehen könnt, wer wo ein Workout hatte. Und da könnt ihr jetzt auch reingucken, wenn ihr wissen wollt, ob ein Kicker oder Panther auf dem Injury Report mal aufgetaucht ist. Auch das habe ich da reingemacht. Was leider nicht geklappt hat, ist die Sache, die ich ja ganz, ganz gerne irgendwie automatisiert hätte, nämlich, dass man sehen kann, wer auf dem Practice Squad ist. Es gibt eine Funktion, dass die NFL-Statistiken auch die Roster jede Woche bekannt geben, aber die sind leider nicht perfekt. Die sind leider fehlerbehaftet, was Kicker und Panther angeht und dementsprechend kann ich da mich darauf leider noch nicht verlassen, sondern muss das weiter per Hand machen. Da habe ich aber auch eine Idee gehabt, wie ich das zumindest noch ein bisschen hübscher aufbereiten könnte. Im Moment ist es ja einfach eine Excel-Tabelle. Das könnte ich vielleicht auch noch ein bisschen besser hinkriegen, aber das ist was, ich sag mal, für die Off-Season. Das werde ich mir dann angucken. Ja, und unter der Haube habe ich auch noch ein bisschen was verändert. Ich habe jetzt das automatisiert, dass ein Spielplan für mich erstellt wird, wo dann auch Temperaturen und Windgeschwindigkeiten und sowas gleich drin sind. Und ein automatischer Link auf meine erstellten Statistiken. Das Ganze wirklich richtig gut, denn das spart mir jede Woche bestimmt so 5 Minuten Arbeit und das läppert sich halt übers Jahr gesehen dann auch ein klein wenig. So, jetzt habe ich 10 Minuten lang über meine Weihnachtsvorbereitung gesprochen. Jetzt wollen wir doch auch mal reinspringen in die NFL-Woche. Ich wurde hier nämlich gerade hier aus dem Wohnzimmer rausgeschmissen, um den Podcast zu machen. Es ist jetzt 11 Uhr morgens, also sehr, sehr früh dabei. Ja, weil meine Frau doch etwas nervös ist. Die ist ein großes Weihnachtskind. Wenn ihr auch ein Weihnachtskind seid, dann teilt mir das doch gerne mit. Nutzt dazu die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes findet. Oder halt auf meiner Homepage smk-blog.de. Da solltet ihr auch für die ganzen Statistiken raufgehen. Ja, sehr viel Arbeit drin, deswegen klickt da doch gerne mal rein. So, los geht's mit den News und Transaktionen der Woche. Die zumindest sind nicht ganz so voll. Ja, zu Weihnachten in Stimmung. Ich trinke hier gerade übrigens auch etwas selbstgemachten Skinny Eggnog. Also Eggnog mit nicht ganz so viel Fett drin, sondern der mir diesmal gut gelungen ist. Ich muss ein bisschen mehr Milch da reinmachen. Ansonsten hat der immer einfach nach, wie heißt das, Vanillepudding geschmeckt. Und den Pudding mag ich eigentlich gar nicht so gerne. Aber jetzt habe ich einen kleinen Schuss Milch da noch und richtig gut geworden. Also Rezept nicht auf der Homepage, aber fragt einfach danach. Ja, am letzten Dienstag ist bei ESPN ein Artikel über die Welt der Kicker erschienen. Da wird dann so ein bisschen erzählt, wie das dann halt so ist, wenn man halt darauf wartet, seine Chance zu bekommen. Also Lukas Harrisick und John Parker Romo werden da insbesondere gefeatured, wie das halt, ja, was man dafür Breaks braucht, um nachher erfolgreich zu sein. Ich packe einen Link in die Shownotes. Ich hoffe, ich denke daran, denn das habe ich tatsächlich noch nicht vorbereitet. Am Mittwoch dann große Neuigkeiten von den Atlanta Falcons. Die haben Younghoe Koo auf die Injured Reserve gesetzt und Riley Patterson dann geholt. Der war eigentlich auf dem Practice Squad der Browns, ist jetzt direkt gesigned worden aufs aktive Roster der Falcons. Und ja, selbst wenn er jetzt entlassen worden wäre, also bisher ist er es nicht, könnte ja heute Abend noch, aber selbst wenn er entlassen wird von den Atlanta Falcons, würde er halt mindestens für 3 Wochen sein Gehalt bekommen. Auch entlassen wurde Tanner Brown, der ist auf dem Practice Squad der Falcons gewesen, aber den hat man da dann runtergeschmissen. Der konnte da anscheinend nicht so sehr überzeugen und muss weiter auf seine ersten NFL-Einsatz warten. Die Arizona Cardinals haben Michael Palladi vom Practice Squad aufs 53-Mann-Roster gezogen und haben Matt Prater von der Injured Reserve aktiviert. Sprich, da hat sich jetzt dieses 21-Tage-Fenster geöffnet, wo man entscheiden muss, ob man ihn aufs aktive Roster setzt oder ob man ihn vielleicht doch auf IR lässt. Die Cardinals sind jetzt aus dem Playoff-Rennen ausgeschieden. Dann kann ich mir gut vorstellen, dass man ihn einfach nicht mehr aktiviert, sondern den Rest der Saison mit Michael Palladi geht. Die Special-Team-Spieler der Woche in der NFL sind diesmal keine Kicker oder Panther gewesen, sondern ein Returner und ein Blocker, nämlich einmal Marvin Mims von den Denver Broncos. Marvin Mims, schöner Sendungstitel. Der hatte einen 61-Yard-Punt-Return und in der NFC ist es Cadarrell Hodge geworden von den Atlanta Falcons, der einen geblockten Punt hatte und einen zweiten Punt dann auch noch getippt hatte gegen die Raiders, war es, wenn ich mich recht entsinne. Am Donnerstag gab es Nachrichten von den Indianapolis Colts und von den Tennessee Titans, nämlich Matt Gay und Nick Folk, die beiden Kicker, hatten da 2 Tage lang nicht mittrainiert. Gay hatte Probleme im Nacken und Folk hat Probleme mit dem Bauch, mit dem Abdomen. Ja, und das hat am Freitag dann dazu geführt, dass die Tennessee Titans Braden Narvison auf das aktive Roster befördert haben. Also nicht nur einfach elevated vom Practice Squad, sondern die haben ihn richtig aufs 53-Mann-Roster gezogen. Da war Nick Folk noch eine Game-Time-Decision. Kann natürlich sagen, dass er dann am Wochenende nicht spielen konnte und Braden Narvison das gemacht hat. Die Colts hatten vorsichtshalber einen Kicker da, nämlich Lucas Harrisick, der ja auch schon Zeit bei ihnen verbracht hat, zu einem Tryout, aber wurde dann nicht gesigned. Da war wohl schon klar, dass Matt Gay dann wird spielen können. Und die New York Jets hatten einen Panther, nämlich Jake Julian, zu Gast. Das Ganze natürlich bei smk-blog.de im Stat Center auch in der Tryout-Tabelle zu sehen. Am Samstag, ganz klar, die Tampa Bay Buccaneers haben wieder Jack Browning zum 3. Mal hoch befördert. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Denn am Montag wurde Todd Bowles gefragt, der Head Coach der Tennessee Buccaneers, was man denn jetzt mit Jack Browning macht. Denn es war ja seine dritte Beförderung aus dem Practice Squad. Häufiger darf man das nicht machen, müsste ihn dann auf 53-Mann-Roster signen. Und Bowles war jetzt, sagen wir, noch nicht ganz euphorisch, ob man das machen wird. Die wollen doch etwas mehr Consistency, etwas mehr Beständigkeit beim Panten sehen. Also das kann durchaus sein, dass die Tampa Bay Buccaneers sich da noch einen anderen Panther gucken werden. Ja, und für zwei Kicker hat es dann am Montag leider die Entlassungspapiere gegeben, nämlich einmal die Tennessee Titans haben Braden Narveson entlassen nach einem, ja, nicht ganz so guten Spiel. Und die Washington Commanders haben Greg Joseph entlassen, der war ja da auf dem Practice Squad. Und da ist Zane Gonzalez jetzt anscheinend wieder doch soweit fit, dass man da keinen zweiten Mann braucht. Ja, und das waren die News und Transaktionen. Damit gehen wir schon in das erste Spiel rein. Ich starte hier meine neue Super-Tabelle und klicke einmal drauf und sehe, dass da die Los Angeles Chargers die Denver Broncos besiegt haben mit 34-27. Es war die Aktion des Wochenendes. NFL-Wochenendes, welche schon am Donnerstag begann. Cameron Dicker hat ein 57-Yard-Field-Goal erzielt. Das alleine ist natürlich schon super, aber es war ein besonderes Field-Goal, denn es war ein Fair-Catch-Kick. Der erste Fair-Catch-Kick, erfolgreiche Fair-Catch-Kick seit 1976. Damals Ray Raymond Wershing, das auch von den Chargers übrigens, der damals einen 52-Yard-Fair-Catch-Kick gemacht hatte. Ja, und jetzt, also fast 50 Jahre später, es ist Cameron Dicker, der einen 57-Yard-Fair-Catch-Kick macht und damit auch den längsten Fair-Catch-Kick in der Geschichte der NFL. Ja, was ist ein Fair-Catch-Kick für alle, die das nicht kennen? Den sage ich einfach, kauft mein Buch und ihr guckt in Kapitel, ich glaube 3.3 ist es einmal nach. Da wird das Ganze beschrieben. Ja, Fair Catch Kick, wie der Name schon sagt, kann nur nach einem Fair Catch erfolgen. Und dabei ist es übrigens irrelevant, ob das ein Kickoff ist. Mittlerweile in der NFL nicht mehr erlaubt, aber könnte, früher hätte es auch da sein können. Oder nach einem Punt. Man bekommt dann ein Untimed Down und kann da halt einen Field Goal probieren. Dieses Field Goal wird wie ein Kickoff ausgeführt, allerdings ohne Kicking Tee. Sprich, jemand muss den Ball halten. Ansonsten, es gibt keinen Druck auf den Kicker, weil halt der Spielzug beginnt erst in dem Moment, wo der Kick erfolgt. Es gibt ja keinen Snap dabei, sondern in dem Moment, wo der Kick erfolgt. Und ja, dann brauche ich mich da auch halt nicht hinstellen. Ich muss ja ohnehin 10 Yards Abstand halten von ihm. Da brauche ich mich dann auch nicht hinstellen, denn ja, da wird ohnehin nichts passieren. Der Ball darf auch nicht retourniert werden. Das ist eine Sache, die, glaube ich, im Fernsehen auch falsch gesagt wurde. Der Ball darf da nicht retourniert werden. Ich glaube, da stand sogar ein Returner hinten, aber der hat gar nichts machen dürfen. Habe ich zumindest so im Buch geschrieben und normalerweise recherchiere ich das ganz, ganz gut. Also, die Buchleserin ist davon nicht überrascht gewesen vom Fair Catch Kick. Ich freue mich natürlich aber, dass wir den ersten erfolgreichen, ich würde gerade sagen, in meiner Lebenszeit, aber 1976 war ich ja ein Jahr alt, da habe ich ja schon gelebt, gesehen habe. Der letzte Versuch war übrigens 2019. Da habe ich noch in Blogform drüber geschrieben, im damaligen Tuesday Kicker Tracker Ticker. Ich weiß gar nicht mehr, wie mein Blog hieß. Ja, war wohl auch nicht so ganz erfolgreich. Ja, habe ich damals noch drüber geschrieben. Joey Sly in London damals war er leider nicht erfolgreich. Aber ich glaube, 60 Yards war es damals. Ja, Fair Catch Kick natürlich dadurch, dass man das, ja, mehrere Sachen zusammenkommen müssen, die da passieren müssen, damit man sowas überhaupt probieren möchte, halt sehr, sehr selten. Ich glaube, es war der 27. Nein, ich weiß, es war der 27. Versuch in der NFL-Geschichte. Das passiert halt nur am Ende des Spiels oder am Ende der Halbzeit, denn ansonsten würde man ja einfach weiterspielen und die Chance auf einen Touchdown mitnehmen. Deswegen müssen da einige Faktoren zusammenkommen, die halt trotz der Zehntausenden von Spielen relativ selten passieren in der NFL. Dementsprechend, ja, sehr selten das Ganze und im College Football beispielsweise, also in Deutschland zum Beispiel, wird man es nicht sehen, weil da gibt es die Regel nicht. In der Highschool sieht man den ab und zu mal. Da gibt es ja noch sehr, sehr viel mehr Spiele und das ist auch erlaubt. Also das ist bei Instagram ab und zu mal, ploppt so einmal im Jahr, taucht da irgendwas auf mit dem Fair Catch Kick. Aber ja, Cameron Dicker aus 57 Yards mit dem ersten seit 1976. Gibt ein sehr schönes Video von den LA Chargers mit Ray Wershing, der Cameron Dicker besucht beim Training. Und ja, Cameron Dicker wird immer mehr so einem meiner Lieblinge, denn also man merkt bei dem immer richtig, dass, ja, also ich kaufe ihm das zumindest ab, dass der sich ehrlich freut über sowas. Also der hat sich wirklich gefreut, Ray Wershing zu treffen. Und Wershing war eher so ein bisschen zurückhaltend, aber Dicker fand das, glaube ich, alles ganz großartig. Die Chargers haben auch wieder ein lustiges Video gemacht mit Cameron Dicker, um ihn zum Pro Bowl zu schicken. könnt ihr euch vielleicht noch dran erinnern, im letzten Jahr war er ja als Anwalt aktiv, wo so ein bisschen Better Call Saul mäßig gesagt wurde, ja, also ne, haben sie schon mal Probleme gehabt mit verpassten Field Goals? Ja, nicht bei mir. Und er ist nicht der größte Schauspieler, so man auch sagen, aber er macht das immer sehr, ja, mit sehr viel Elan dabei. Und diesmal ist er gefeuert worden als Anwalt anscheinend und ist jetzt Gebrauchtwagenverkäufer. Und auch das wieder sehr, sehr gut. Also die Chargers und Cameron Dicker, ja, also sagen wir eher Cameron Dicker als die Chargers, finde ich doch in letzter Zeit sehr, sehr sympathisch. Ich hoffe, er spielt das nicht nur so, sondern ich kaufe ihm das wirklich ab, dass er sich da über alles freut. In dem Spiel hat er nicht nur ein 57-Yard-Fair-Catch-Field-Goal gemacht, das zählt übrigens als ganz normales Field-Goal. Also wenn ein Rekord aufgestellt worden würde, aus 70 Yards beispielsweise, das würde als längstes Field-Goal der NFL-Geschichte zählen. Er hat davor noch ein 37-Yard-Field-Goal gemacht. Auf der anderen Seite Will Lutz, auch eine super Saison bisher. Und wollen wir da nicht unter den Scheffel stellen, denn der hat in diesem Spiel auch zwei Field Goals gemacht. Einmal aus 41 und aus 55 Yards. Und das war ein ganz normales Field Goal. Extra Punkte, alle perfekt. Platz geht 3 für 3. Cameron Dicker geht 2 für 2. Die Panther Riley Dixon, häufig im Einsatz gewesen für die Broncos, fünfmal. Mit einem 45,6 Yard Brutto, 42,2 Yards Netto-Schnitt bringt zwei dieser fünf Punts in die 20. Beide Punts bringt er auch in die 10 und einen sogar in die 5, nämlich exakt an die 5-Yard-Linie. Hat einen langen Punt-Return, den er zulassen muss, nämlich ein 17-Yard-Return von Davis im zweiten Viertel. Auf der anderen Seite, J.K. Scott für die Chargers, der hatte keinen ganz so guten Tag, hatte drei Punts für einen 41,7 Yard Brutto und auch Netto-Schnitt. Leider dabei allerdings auch einen kritischen Punt gehabt, nämlich einen 38 Yard Punt von der eigenen 34. Bei den Touchbacks, Kickoffs sind wir ganz schnell durch, denn es gab in dem Spiel nur Touchbacks, bis auf den einen Onside-Kick, den Will Lutz in einer knappen Minute noch zu spielen probiert hat. Der wurde allerdings von Neiman von den Chargers gesichert. Und dementsprechend bleibt es dabei, dass die Erfolgsquote da in dieser NFL-Saison doch extrem mager ist. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da schlagen die Kansas City Chiefs die Houston Texans 27-19. Die Kicker sind perfekt in diesem Spiel, was viel kurz angeht. Kaimi Fairbairn trifft für die Texans aus 33 und aus 38 Yards und Harrison Butker nach seinem Fehlschuss aus 29 Yards in der Vorwoche jetzt wieder fehlerlos aus 44 und aus 27 Yards. Bei den Extrapunkten leider nicht ganz so perfekt. Kaimi Fairbairn nach der schlimmen Verletzung von Tank Dell und der langen Unterbrechung wollte den Extrapunkt zum vermeintlichen 17-17 machen, aber sein Kick ist da rechts vorbei. So blieb es eine Zeit lang beim 17-16. Ja, in einen weiteren hat er dann allerdings noch gemacht. Harrison Butker ist da perfekt, geht 3 für 3. Tommy Townsend zurück in seiner alten Heimat in Kansas City, hatte zwei Punts in dem Spiel, einen 57 und einen 48 Yard Punt. Das bedeutet einen Bruttoschnitt von 52,5 Yards, netto allerdings nur 38 Yards. Das kommt insbesondere dadurch, dass er einen Touchback hatte. Und auf der anderen Seite sein Nachfolger Matt Ariza, auch der hatte zwei Punts, einen 49 und einen 41 Yard Punt. Das bedeutet einen 45 Yard Bruttoschnitt. 39 davon waren netto. Ein Punt bringt er in die 20. Bei den Touchbacks, Kickoffs, da sieht es ja sehr seltsam aus, denn die Kansas City Chiefs hatten 6 Kickoffs, davon waren 5 Touchbacks. Es gab einen 31-Yard-Return. Während auf der anderen Seite Kaimi Fairbairn hatte 5 Kickoffs, aber keinen einzigen Touchback. Jeder seiner Kicks wurde retourniert, der längste davon über 36 Yards von Remy Geo. Wir kommen zum nächsten Spiel und das ist eine Sache, die muss ich ja tatsächlich noch ändern. Nämlich die Baltimore Ravens schlagen die Pittsburgh Steelers 34-17. Justin Tucker Krise mal wieder eine Woche vorbei. Diesmal wieder perfekt gewesen. 4 von 4 bei Extrapunkten und trifft 2 Field Goals aus 23 und aus 51 Yards, aus 51 Yards auch erfolgreich sein gegenüber Chris Boswell, der kurz vor der Halbzeit aus der Distanz erfolgreich war, ebenso bei 2 Extrapunkten. Die Panther, Collis Waitman für die Steelers, 5 Punts, 49,4 Yards sein Bruttoschnitt, 46,2 Yards sein Nettoschnitt, bringt von diesen 5 Punts 3 in die 20, 2 davon sogar in die 10, muss einen langen Return zulassen, nämlich von King, der fumbled am Ende den Ball. Bei dem Return kann allerdings von einem Mitspieler recovered werden. Und ja, ansonsten war es auch nicht so ein guter Tag von King, denn bei einem anderen Punt hat er den Ball gemufft, konnte auch da allerdings von Baltimore dann wieder selbst gesichert werden. Also ja, King wird sich da sicherlich in den Special Teams Meeting auch ein bisschen was anhören müssen. Auf der anderen Seite Jordan Stout, der hatte einen ganz miserablen Punt. Im zweiten Viertel einen 14-Yard-Punt, der ins Ausging. Wie gesagt, Jordan Stout, glaube ich, ja, da wird man auch evaluieren müssen am Ende der Saison, ob, was man da mit ihm macht. 3 Punts in dem Spiel für einen 35 Yards Brutto- als auch Netto-Schnitt immerhin. 2 der 3 Punts bringt er in die 20, einen davon sogar in die 10 und den sogar in die 5. Da endete der Impetus an der 1-Yard-Linie. Der Ball wurde dann gedownt an der 3. Wir kommen zu den Kickoff-Kickern. Chris Boswell geht 2 von 3. Allerdings auch ein Kickoff out of bounds. Da musste er sich an der Seitenlinie auch einiges anhören und wurde von den Kameras auch sehr deutlich eingefangen. Muss man auch sagen. Ja, wenn es nicht läuft, dann bei den Steelers dann gerade, dann ist sowas natürlich dann auch nicht so gut. Jordan Stout, ein Touchback bei 2 Kickoffs, die er ausgeführt hat. Ein 34-Yard-Return hat er zugelassen. Und ja, dann kam Justin Tucker dann zum Einsatz. Der hatte 4 Touchbacks bei 5 Kickoffs, die er ausgeführt hat. Ein 18-Yard-Return war da. Dann der längste bzw. auch der einzige, der gemacht wurde. Wir kommen zum Saisondebüt für die Falcons von Riley Patterson. Ja, sein Team gewinnt. Ist ziemlich deutlich gegen die New York Football Giants 34-7. Ging nicht gut los für Riley Patterson. 43 Yards war sein erstes Field-Goal-Versuch, sein erster Field-Goal-Versuch in diesem Spiel. Ja, und der ist gleich mal links daneben gegangen. Aber Redemption is sweet, wie man so schön sagt. Er trifft dann später noch aus 52 und aus 37 Yards und auch bei allen 4 Extrapunkten, die er probiert. Graham Gano, ja, der hatte einen ruhigen Tag, einen Extrapunkt, der war gut. Bradley Pinion ist der Panther der Falcons, hatte 2 Punts, einen 46- und einen 42-Yard-Punt. Das bedeutet 44 Yards sein Bruttoschnitt, 41 Yards sein Nettoschnitt, bringt einen in die 20. Jamie Gillen auf der anderen Seite für die Giants deutlich häufiger aktiv, hatte 5 Punts in diesem Spiel. Sein kürzester, auch in diesem Fall nur ein 21-Yard-Punt, nicht sehr schön gewesen. Er hat immerhin von diesen 5 Punts 3 in die 20 gebracht und von diesen 3 sogar ein in die 10. Bei den Kickoffs, Bradley Pinion 6 von 7, ein 37-Yard-Return von Gray im zweiten Viertel. Das Einzige, was da berichtenswert ist, ja, Graham Gano, der hat 2 Touchbacks bei den 2 Kickoffs, die er ausführt. Wir kommen zum nächsten Spiel und da ging es in die Verlängerung. Ja, hat dann am Ende nicht gereicht für die Arizona Cardinals. Die verlieren gegen die erstarkten, ein bisschen in Anführungszeichen, Carolina Panthers mit 36 zu 30. Ja, ich bin ehrlich, ich hatte Bryce Young, den Quarterback der Panthers, schon abgeschrieben. Ich habe gedacht, okay, die Panthers werden sich im nächsten Jahr wieder einen Quarterback holen. Aber ja, man kann sagen, was man will. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus für die Carolina Panthers. Und ich finde, man merkt bei Bryce Young ganz einfach, dass der plötzlich wieder Lust hat, Football zu spielen. Lust vielleicht, dass er Spaß dran hat, Football zu spielen. Das, ja, vielleicht ist das mittlerweile tatsächlich so, wie man so schön immer sagt, dass das Spiel für ihn langsamer geworden ist, dass er da irgendwie, ja, es besser versteht alles, aber ja, finde ich gut zu sehen, dass, ja, man da auch nicht aufgegeben hat, sondern ihn einfach auf die Bank gesetzt hat und jetzt natürlich auch ein bisschen durch die Verletzung von Dalton ihn da wieder rausgeholt hat und ja, er das mit einer guten Leistung dann auch honoriert. Gute Leistung ist das Thema. In diesem Fall von Chad Ryland, der spielt allerdings bei den Arizona Cardinals, der Ersatzmann von Matt Prater. Der hat dafür gesorgt, dass das Spiel in die Verlängerung ging mit einem wunderbaren 58-Yard-Field-Goal mit auslaufender Uhr. Ja, leider am Ende hat es dann aber dann doch nicht gereicht, denn Chuba Hubbard erzielt einen Touchdown in der Verlängerung zum Sieg der Carolina Panthers, nachdem die Cardinals allerdings auch schon den Ball hatten, wenn ich mich recht entsinne. Ja, vorher war aus 48 und aus 30 Yards erfolgreich Eddie Pinheiro. Ja, da lief auch nicht alles so ganz perfekt, aber zumindest Field Goal mäßig ohne Probleme. Aus 29 Yards war er bei seinem einzigen Kick erfolgreich. Extrapunkte war halt ein bisschen so ein Thema, denn er hat vier probiert, aber nur drei getroffen im zweiten Viertel. Ein Kick links vorbei gegangen, dementsprechend, ja, 3 von 4. Chad Ryland geht da 3 von 3. Johnny Hecker, auch keine sehr gute Saison für die Cardinals beim Punten. 5 Punts in dem Spiel für einen 44,6 Yard Brutto, 38,0 Yards Netto-Schnitt, bringt immerhin einen Punt in die 20, den auch in die 10, hat einen Touchback dabei und leider auch einen kritischen Punt, nämlich einen 37 Yard Punt von der 25 Yard Linie. Und ja, Michael Palladi auf der anderen Seite, auch der hatte einen kritischen Punt bei den 3 Punts, die er in diesem Spiel hatte. Er hatte nämlich auch einen 37-Yard-Punt, allerdings von der eigenen 23-Yard-Linie. Also da noch ein klein bisschen schlechter, wenn man so will, als Johnny Hecker. Insgesamt Palladi ein 39,3-Yard-Brutto-Schnitt, 38 Yards da sein Netto-Schnitt. Bei den Kickoffs, Chad Ryland hat 4 Touchbacks bei 7 Kickoffs, die er ausgeführt hat. Der längste Return, 36 Yards von Blackshear zu Beginn der zweiten Halbzeit. Und Eddie Pinheiro, auch da wieder ein bisschen problematisch, denn einer seiner Kickoffs war zu kurz. Da haben ja doch deutlich 8 Yards gefehlt, bis um an die Arizona 20 zu kommen. Und ja, dafür macht das ein bisschen wett, indem er auch noch einen Touchback an die 20-Yard-Linie hatte, wo der Ball also vorher einmal aufgekommen war. Insgesamt hatte er 4 Touchbacks bei 6 Kickoffs, die er ausgeführt hat. Der längste Return war 26 Yards lang. Wir springen zum nächsten Spiel. Da wurde es ja zwischenzeitlich deutlich, dann nicht mehr ganz so deutlich, aber am Ende klarer Sieg der Detroit Lions gegen die Chicago Bears, 34-17. Jake Bates, der Kicker der Detroit Lions, wollte ein 60-Yard-Field-Goal probieren, aber dann hat Hatton, das ist der Longsnapper, so ein bisschen mit dem Ball da rumgespielt und das haben die Schiedsrichter gar nicht so gut gefunden und haben gesagt, Junge, das kannst du nicht machen, das kredieren wir hier mal als Fehlstart an. Und ja, Jake Bates musste dann ein 65-Yard-Field-Goal probieren mit dem letzten Spielzug der ersten Halbzeit. Der Ball leider dann etwas zu kurz, aus 60 Yards, glaube ich, hätte er gepasst. Aus 65 Yards war ein bisschen zu kurz und auch ein bisschen zu weit rechts. Aber der Returner ist quasi mit dem Ball ins Aus getrieben worden. Vorher war er allerdings aus 30 und aus 34 Yards erfolgreich. Auf der anderen Seite Kairos Santos, der trifft aus 30 Yards und bei 2 Extrapunkten. Jack Bates macht 4 davon. Jack Fox, der Panther der Lions, der hatte einen ruhigen Tag, nämlich einen einzigen Punt. Der war 47 Yards lang. Der wurde dann 9 Yards retourniert. Das bedeutet, sein Bruttoschnitt ist 47 Yards, sein Netto-Schnitt 38 Yards. Torrey Taylor auf der anderen Seite für die Chicago Bears hatte 3 Punts für einen 40,3 Yards Bruttoschnitt. Nur 37,3 Yards sein Netto-Schnitt. Hatte immerhin von diesen 3 Punts hat er 2 in die 20 gebracht, 1 sogar in die 10. Das Ganze gespielt bei ja nicht sehr schönen Bedingungen, -2 Grad und ja, jetzt kein super starker Wind mit 11 km/h, wie ich jetzt in meiner neuen Liste lesen kann. Aber natürlich in The Windy City, das ist doch immer sehr unangenehm. Gefühlte Temperatur muss ich da nochmal reinrechnen, das noch. Dann haben wir die Kickoffs. Kairos Santos 1 von 4, längster Return 36 Yards von Awaki im dritten Viertel. Da muss man nur richtig lesen können. Und Jack Bates hat 4 Touchbacks bei 7 Kickoffs, die er ausgeführt hat. Der längste Return da 29 Yards. Wir kommen zum nächsten Spiel und da schlagen in der Battle of Ohio die Cincinnati Bengals die Cleveland Browns 27-6. 24-6. Kurzen Moment dachte ich, ich hätte sogar beide Zahlen falsch vorgelesen. Nein, aber 24-6 ist da der Endstand gewesen. Ja, Kate York, der macht an diesem Wochenende das längste Field Goal in der NFL. Leider fehlt 1 Yard, dann hätten wir noch 1 Euro mehr Spendengeld gekriegt. Das wäre natürlich sehr, sehr schön gewesen. Aber er trifft zur Ende der ersten Halbzeit aus 59 Yards. Das ist besonders erstaunlich, denn vorher hat er aus 47 Yards nicht getroffen. Da ist sein Kick im ersten Viertel links vorbeigegangen. Also insgesamt geht er 1-2, aber damit mit dem längsten Field Goal in der Woche. Ja, bei den Extrapunkten, da ist er perfekt, geht 3-3. Und auf der anderen Seite, denke ich mal, so langsam der Abgesang von Dustin Hopkins bei den Cleveland Browns. Ich weiß nicht, warum er jetzt wieder gespielt hat. Und ich würde fast tippen, das war das letzte Spiel, was er gemacht hat. Denn er probiert einen Extrapunkt und der geht rechts vorbei. Und bei den Kickoffs, ja, da sah es jetzt auch nicht ganz so gut aus. Hat zwei Kickoffs gemacht, keinen Touchback gehabt. Längste Return ist eigentlich auch nur 28 Yards. Kate York hatte einen Touchback bei 4 Kickoffs, die er ausgeführt hat. Der längste Return für die Browns allerdings gerade mal 22 Yards lang. Bei den Punt Returns für die Browns, da lief es ein bisschen besser, nämlich Approach hatte da einen 18-Yard-Return im dritten Viertel von einem Punt von Ryan Rico von den Bengals. Der hatte, genau wie sein Gegenüber Corey Bojorges, 4 Punts in diesem Spiel, 62 Yards sein längster Punt, insgesamt ein 51,5 Yards brutto, 44 Yards Netto-Schnitt, bringt einen Punt in die 20. Und Corey Bojorges, der ist etwas konstanter gewesen mit seinen Punts, allerdings alle nicht längst nicht so lang, 43,5 Yards sein Bruttoschnitt, 37,2 Yards sein Netto-Schnitt. Das ist jetzt also auch nicht ganz so toll, wie man das eigentlich von ihm erwartet, der ja eigentlich eine sehr, sehr gute Saison spielt. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da wurde es ungemütlich für die Tennessee Titans. Sie lagen sehr, sehr deutlich zurück und haben sich am Ende nochmal rangekämpft. Aber es hat leider nicht gereicht gegen die Indianapolis Colts. Man verliert 38-30. Ich hatte es vorhin erzählt, dass Brad Narvis nach diesem Spiel entlassen wurde. Und das kam insbesondere dadurch, dass er ja ein Field Goal daneben gesetzt hat. Es war allerdings ein 53-Yard-Field Goal, welches allerdings zu kurz war. Das ist für einen NFL-Kicker 53 Yards heutzutage tatsächlich ein bisschen ungewöhnlich. Und dann muss man auch sagen, auch bei den Kickoffs lief es nicht ganz so gut. Wobei, also ich halte ja wirklich nicht so viel von den Tennessee Titans Special Teams Coverage Units. Ja, er hatte einen Touchback bei 5 Kickoffs, die ausgeführt hat. Der durchschnittliche Return immerhin 32 Yards lang und der längste immerhin 40 Yards für die Tennessee Titans von Gold im ersten Viertel. Auf der anderen Seite Matt Gay, angeschlagen in das Spiel gegangen, hat ja eine Nackenverletzung und hat man vielleicht gemerkt, nämlich bei einem 55-Yard-Field Goal im letzten Viertel, das ging rechts vorbei, hatte die Distanz, aber ging dann rechts vorbei. Er war vorher allerdings aus 31 Yards einmal erfolgreich. Außerdem macht er 5 Extrapunkte. Da ist Brandon Narvison dann auch perfekt, macht 2. Die Panther jeweils 4-mal im Einsatz gewesen. Ryan Stonehouse für die Titans 4 Punts, 61 Yards sein längster Punt, 55,2 Yards sein Bruttoschnitt, 45,8 Yards sein Netto-Schnitt. Kommt insbesondere dadurch, dass er einen Touchback hatte, bringt immerhin einen Punt in die 20, den sogar in die 10, den sogar in die 5 und er bringt ihn, jawohl, an die 1-Yard-Linie. Das war auch der zweitlängste Punt, den er hatte. Er hatte einen 61-Yard-Punt und einen 60-Yard-Punt. Wenn ich mich recht entsinne, wurde der sogar in der Red Zone gezeigt. Ja, Scott Hansen, ich fordere ja immer noch die Punt-Zone. Ja, und in der Theorie, wir sind, ja, wenn ich noch jemanden finden würde, der das zusammen mit mir machen würde, dank Apple Multiview sind wir da ganz kurz davor. Rigoberto Sanchez bei den Colts hat 4 Punts gehabt in diesem Spiel, 47,2 Yards sein Bruttoschnitt, Nettoschnitt 41,5. Er bringt immerhin einen der 4 Punts in die 20, 57 Yards war da sein längster Punt. Bei den Kickoffs, die hatte ich gerade eben schon mal erwähnt, Matt Gay hatte 5 Touchbacks bei den 7 Kickoffs, die ausgewählt, längste Return 42 Yards für die Titans. Spears war da unterwegs. Das Schöne ist, er wurde am Ende ja von Matt Gay zum Stolpern gebracht, sage ich mal, und Flowers hat dann das Tackle gemacht. Das Schöne ist, Matt Gay ist dadurch mit einem halben Tackle belohnt worden und das bedeutet Spendengeld. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da war es kalt in New York bei den Jets. Trotzdem hat das Team aus dem sonnigen Süden aus Kalifornien gewonnen. Die LA Rams gewinnen 19-9. Ja, das Spiel stand lange 6-6, was daran lag, dass beide Kicker das jetzt nicht so ernst nahmen mit den Extrapunkten. Anders Carlson hat zunächst für die Jets verschossen und dann Joshua Carty, der auch einen Extrapunkt daneben setzt, beziehungsweise er setzt ihn nicht daneben, er trifft zumindest den Pfosten und den rechten Pfosten, um ganz genau zu sein. Und das ist natürlich schön, das gibt zumindest Spenden. Geld. Ja, insgesamt bei den vier Kurzen sah es auch nicht so ganz gut aus für Anders Carlsen. Der hat einen 49-Yard-Field-Goal kurz vor der Two-Minute-Warning, was man schon gerne gehabt hätte, ja, an die rechts vorbei gesetzt. War vorher einmal aus 21 Yards erfolgreich. Auf der anderen Seite Joshua Carty, da zumindest ohne Probleme, geht da 2 für 2, trifft aus 38 und aus 45 Yards. Ja, der Spielstand 19-9, das klingt jetzt nicht nach vielen Punkten, aber es waren jeweils unglaublich lange Drives in diesem Spiel und deswegen die Panther, ja, einmal überhaupt nicht im Einsatz und das andere Mal auch nicht so häufig. Ethan Evans ist der einzige Panther, der in diesem Spiel Punts hatte. Der hatte zwei davon, einen 43 und einen 36-Yard-Punt für die Rams, hat beide Punts in die 20 gebracht, einen sogar in die 5, nämlich an die exakt 1-Yard-Linie. Ja, das war also so fast das Beste, was man machen kann. Denn der zweite Punt, den er dann hatte, das war nach dem verpassten Field Goal, haben dann die Jets immer Auszeiten genommen. Three and out. Man hat nur irgendwie 15 Sekunden von der Uhr genommen. Ja, und was passiert? Gibson mufft den Punt und er wird von den LA Rams recovered an der Jets 13. Und die können abknien und das Spiel gewinnen. Ja, also perfekte Ausbeute für Ethan Evans. Dementsprechend hat er auch einen EPA von plus 2. Also, weil seine Punts waren quasi im Endeffekt für 4 Punkte erfolgreich. Und wenn man halt nur 19 Punkte in dem Spiel macht, das ist schon, ja, sehr, sehr gut. Ja, Thomas Mostert auf der anderen Seite nicht im Einsatz gewesen. Ja, der war nur als Holder aktiv. Anders Carlsen macht auch die Kickoffs bei den Jets, hat 2 Kickoffs und ja, die wurden beide retourniert über insgesamt 38 Yards. Ich überlege gerade, ob diese Statistik richtig sein kann, weil müsste der nicht mehr. Zukunfts-Ulle einmal aus dem Schneiderraum. Ich werde jetzt sehr lange darüber rummärmeln, dass diese Statistik falsch ist. Sie ist nicht falsch, sie ist korrekt. Das zweite Field Goal kam direkt zur Halbzeit, deswegen es gab tatsächlich nur 2 Kickoffs. Also alles ignorieren, was ich da erzähle. Ein Field Goal. Also irgendwas stimmt da nicht mit den Anzahl der Kickoffs. Ja, kann man mal sehen. Da muss man, ja, ich sag ja immer wieder, glaubt keine Statistiken, die ihr nicht selber gefälscht habt. Da muss man noch mal reingucken. Da kann irgendwas nicht stimmen. Da kann nicht nur 2 Kickoffs gemacht haben, sondern da muss man mehr sein. Ethan Evans hat 5 Kickoffs gemacht, das kommt schon eher hin, hatte dabei 2 Touchbacks. Und ich könnte jetzt natürlich mal einen kleinen Augenblick ruhig sein. Also ihr werdet davon nichts merken, denn ich schneide mal ganz kurz und ich lasse die Statistiken noch einmal ganz kurz neu berechnen. Ja, ich habe das Ganze noch einmal durchlaufen lassen und die NFL ist der Meinung, er hatte nur 2 Kickoffs, was nicht sein kann. Aber ja, wird jetzt keinen Riesenunterschied machen, aber ja, da kann man mal wieder sehen, irgendwas stimmt da halt auch nicht immer, was die einem so erzählen. Ja, mal gucken. Ich habe sogar probiert, ob es vielleicht ein Fehler ist. Die NFL leider in letzter Zeit hat sie den Fehler, dass sie die Rams als LAR abkürzen, was nicht korrekt ist. Ihre offizielle Abkürzung ist LA, also LA einfach nur. Ja, und dementsprechend habe ich das auch nochmal ganz kurz getestet. Nee, daran liegt es auch nicht. Das, ja, ist ein anderer Fehler. Das tut mir dann ein bisschen leid, aber kann ich halt tatsächlich wenig dran machen. Wird in dem Fall jetzt auch nichts ändern. Es geht ja tatsächlich nur um Kickoffs. Wir kommen zu einem dramatischen Spiel. Mal wieder schlagen die Washington Commanders ein Team in der letzten Sekunde. Na, nicht ganz die letzte Sekunde, aber dicht dran an der letzten Sekunde. Man gewinnt gegen die Philadelphia Eagles 36-33. Die Eagles haben ja Probleme gehabt mit Jake Elliott und am Anfang sah es so aus, okay, das geht auch so weiter, denn ein 56-Yard-Field-Goal von ihm ist zu kurz, das sieht man sehr selten bei ihm, aber dann war aber auch bei ihm Wiedergutmachung angesagt, er trifft aus 24, aus 40, aus 50 und aus 40 Yards, das 50-Yarder, endlich wichtig, denn da hatte er bisher noch kein einziges Field-Goal getroffen in dieser Saison aus 50 oder mehr Yards, sage ich jetzt einfach so, und dann sollte ich das vielleicht auch gegenchecken. Er hatte auf jeden Fall seit etlichen Wochen keinen Field Goal mehr aus 50 Yards getroffen oder mehr getroffen. Geht also insgesamt in dem Spiel 4 von 5. Bei den Extrapunkten sind beide Kicker, da ist nämlich dann auch Zane Gonzalez dabei von den Washington Commanders, perfekt. Geht 4 von 4, Elliott geht da 3 für 3. Die Panther Tress Way für die Commanders hat einen 49 und einen 43-Yard-Punt. Das bedeutet einen 46-Yard-Brutto und in dem Fall auch einen 46-Yard-Netto-Schnitt. Braden Mann macht den Job bei den Eagles. Der hatte 4 Punts in dem Spiel für einen 40-Yard-Bruttoschnitt 38,8 Yards sein Nettoschnitt. Er bringt 2 Punts in die 20, davon einen sogar an die 4-Yard-Linie, wo der Ball sehr schön out of bounds geht. Bei den Kickoffs. Sehr kuriose Situation. Wir hatten in diesem Spiel ja jede Menge Kickoffs, nämlich insgesamt 14, aber keinen einzigen Touchback in diesem Spiel. 0 Touchbacks in diesem Spiel. Allerdings eine Strafe, nämlich für Braden Mann, der das bei den Eagles machte. Der war einmal 2 Yards zu kurz, also ein Kickoff zu kurz für die Landing Zone und dementsprechend den Ball an die 40-Yard-Linie. Längste Return in diesem Spiel immerhin ein 47-Yarder von Luke McCaffrey von den Commanders im ersten Viertel gegen Braden Mann, der ihn leider nicht getackelt hat. Das war Trotter dann. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da schlagen die Minnesota Vikings die Seattle Seahawks mit 27-24. Ja, 59 Jahre, ja, das längste Field Goal gewesen an diesem Wochenende, habe ich so gesagt. Aber Jace Myers hätte da fast ein Wörtchen mitgeredet, aber leider sein Kick auf 60 Yards etwas zu kurz. Und ja, so bleibt es bei Katie Hawks 59 Jahre. Jason Myers, vorher war er erfolgreich aus 43 Yards und Will Reichert, der Rookie für die Minnesota Vikings, der war in diesem Spiel perfekt bei den Field Goals, geht 2 für 2, trifft aus 52 und aus 48 Yards und beide Kicker gehen 3 für 3 bei den Extrapunkten. Panther, beide ordentlich im Einsatz, Michael Dixon 5-mal für die Seahawks, 52,4 hat sein Bruttoschnitt, 48,4 hat sein Nettoschnitt, bringt 2 der 5 in die 20, einen sogar in die 10, hat allerdings auch einen Touchback. Ryan Wright für die Minnesota Vikings, viel gescholten in den letzten Wochen, sein längster Punt, diesmal allerdings ein 63-Yard-Punt, kürzester allerdings dann auch nur 38-Yard lang. Der war allerdings super platziert an die 8-Yard-Linie, also da war auch gar nicht mehr so viel zu holen. Insgesamt von den 6 Punts, die er hatte, hat er 4 in die 20 gebracht. Das ist also super und hat den einen in die 10 gebracht. Bei den Kickoffs, Jason Myers geht 4 von 5, ein 20-Yard-Return und Will Reichert geht 3 von 6. Längst Return, da ein 36-Yarder von McIntosh im dritten Viertel zu Beginn der zweiten Halbzeit. Ja, und dann gab es natürlich in dem Spiel noch einen Fake Punt, nämlich einen Direct Snap zu Love. Das ist Upback gewesen für die Seattle Seahawks zu Beginn des letzten Viertels bei einem 4. und 1. Und das hat gereicht, denn man hat 2 Yards damit gemacht. Also das klappte ganz genau. Man hat genau das gemacht, was man erreichen musste. 1 Yard mehr. Das lief also gut. Leider natürlich kein Panther involviert. Das wäre natürlich noch sehr, sehr viel besser gewesen. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da sah es zwischenzeitlich gut aus für die New England Patriots. Am Ende reicht es dann aber doch nicht. Gegen die Buffalo Bills verliert man mit 24-21. Joey Sly, leider kein Field Goal. Das wäre auch spendenrelevant gewesen, denn für jedes Field Goal der Patriots wird auch gespendet. Leider in diesem Fall macht er nur 3 Extrapunkte. Ebenso Tyler Bass. Der macht allerdings auch noch das einzige Field Goal, welches in dem Spiel probiert wird. Er trifft aus 50 Yards. Die Panther Bryce Berringer ist das bei den Patriots. Der hat 3 Punts in dem Spiel gehabt für einen 44,3 Yard brutto als auch Nettoschnitt. Bringt 1 Punt in die 20, den sogar in die 10. Sam Martin für die Buffalo Bills hat insgesamt 4 Punts in diesem Spiel für einen 42,8 Yards brutto, nur in Anführungszeichen 37,8 Yards Nettoschnitt, was durch einen Touchback insbesondere beeinflusst wird. Aber von den 3 Punts, die er nicht als Touchback hatte, bringt er immerhin 2 in die 10 und nicht nur das, er bringt beide sogar in die 10-Yard-Linie. Das ist doch also sehr, sehr gut. Bei den Kickoffs, Joey Sly, ein Touchback bei 4 Kickoffs, die er ausgeführt hat, probiert am Ende einen Onside-Kick, der allerdings Al-Shakir für die Buffalo Bills sichert. Und der Längste Return, 24 Yards. Tyler Bass, 3 von 5 Längste Return für die Patriots. Ein sehr schöner 42-Yard-Return gleich zu Beginn des Spiels von Gibson. Und auch in diesem Spiel gab es einen, ja, fast den gleichen, würde ich sagen, Fake-Punt. Auch da wieder zum Upback. Diesmal von den New England Patriots, der Pettis, das war tief in der eigenen Hälfte, ein bisschen aus dem Dan Campbell-Playbook geholt, 4. und 1 und ja, Pettis macht 2 Yards, hat also auch geklappt, also diese Woche sind wir da 2 für 2, was Fake Punts angeht. Gucken, ob es einen Fake Punt gab im nächsten Spiel, da schlagen die Las Vegas Raiders, die Jacksonville Jaguars 19-14. Kein Fake Punt in dem Spiel, kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber 3 Field Goals wurden probiert, allesamt von Daniel Carlson. Nicht alle waren dabei erfolgreich. Er geht 2 für 3. Er trifft aus 49 und aus 37 Yards. Nicht erfolgreich ist er im dritten Viertel. Aus 46 Yards, da geht sein Kick rechts vorbei. Bei den Extrapunkten Cam Little, den ich mir ein bisschen mehr gewünscht hätte, der stand nämlich mit mir in den Fantasy-Football-Playoffs, die für mich ganz gut liefen. 2 Siege, 1 Niederlage. Naja, da kann man glaube ich, mit leben. Cam Little geht 2 für 2 bei Extrapunkten. Daniel Carlson 1 von 1. Die Panther, sehr häufig im Einsatz. AJ Cole für die Raiders in einem Duell der 2 der besten Panther in der Liga, die jetzt allerdings nicht das großartigste Spiel aller Zeiten hatten. AJ Cole, 6 Punts, 60 Yards sein längster, 47,5 Yards sein Brutto-Schnitt, 41,3 Yards sein Netto-Schnitt, insbesondere dadurch, dass er einen längeren Return zulassen musste, nämlich von Devin Duvernay, über 26 Yards gleich im ersten Viertel. Er bringt allerdings von diesen 6 Punts auch 3 in die 20 und von diesen 3 Punts, bringt er nicht nur, sondern er macht alle davon, sind auch in der 10. Also placementmäßig wieder ganz hervorragend. Logan Cook auf der anderen Seite, von dem ich ja auch sehr viel halte, 7 Punts für die Jacksonville Jaguars. 55 Yards sein längster, AJ Cole 60 Yards sein längster, 39,3 Yards nur sein Bruttoschnitt, 35,3 Yards sein Nettoschnitt. Auch er muss einen längeren Return zulassen, nämlich Amir Abdullah, über 19 Yards im zweiten Viertel. Er hat allerdings auch noch einen kritischen Punt und der war richtig kritisch. Von sehr weit hinten ein extrem schlechter Punt, von der eigenen 13-Yard-Linie einen 20-Yard-Punt gehabt. Die Raiders haben dann den Ball im dritten Viertel schon an der 33-Yard-Linie übernehmen können. Das ja, muss man nicht weiter ausführen. Das ist für ihn sehr ungewöhnlich und natürlich katastrophal in einem solchen Spiel. Ansonsten 2 Punts hat er in die 20 gebracht, einen davon in die 10 und den nicht nur in die 10, sondern sogar in die 5. Ein wunderschöner Punt, der out of bounds ging an der 3-Yard-Linie. Es gab auch noch einen gemufften Punt. Duvernay, der einen langen Return hatte gegen Cole, hat einen Punt im dritten Viertel gemufft, konnte den aber dann selber wieder recovern, hat dabei allerdings 5 Yards verloren. Das ist natürlich gut für den Netto-Schnitt von AJ Cole. Touchbacks sind wir in diesem Fall mal ganz schnell durch. Es gab 8 Kickoffs in dem Spiel. Jeder einzelne davon war ein Touchback. Wir kommen zum Sieg der Miami Dolphins. Die schlagen die San Francisco 49ers 29-17. Jason Sanders hat mir auch wieder im Fantasy Football den Sieg gebracht in mindestens einem Spiel, denn ich habe ihn aufgestellt und der Gute belohnt mich mit 5 Field Goals. Inklusive einen 54-Yarder und da Weite bei uns belohnt wird in der Liga, ist das doppelt was wert. Und auch die anderen Field Goals, nicht nur Chipshots aus 44, aus 38, aus 54, aus 33 und aus 48 Yards ist er erfolgreich und macht da ordentlich Punkte für mich. Sehr, sehr gut. Drake Moody, den habe ich nicht aufgestellt gehabt und das ist auch gut so, denn der hätte mir jetzt nicht super viele Punkte gebracht, hat nur 2 Field Goals probiert und die noch nicht mal alle getroffen. Aus 21 Yards, ja, das erwartet man auch, dass er den trifft. Aus 41 Yards, das ist ja aber so die Distanz, wo ich sage, da verdienen NFL-Kicker ihr Geld, so im Bereich zwischen 35 und 45 Yards. Die muss man machen. Der ist jetzt allerdings links vorbei gegangen im dritten Viertel. Immerhin extra Punkte, beide Kicker perfekt, 2 für 2. Jack Bailey puntet für die New England Patriots. Das hat er 2-mal gemacht. Ein 58, ein 40-Yard-Punt. Insgesamt ein 49-Yard-Brutto, 45-Yard-Netto-Schnitt. Bringt einen der beiden Punts in die 20, den sogar in die 10. Ebenfalls ein Punt in die 20 und den auch in der 10 hatte Pat O'Donnell. Der hatte aber 4 Punts in diesem Spiel für die 49ers. 45 Yards sein Brutto-Schnitt, 41,2 Yards sein Netto-Schnitt. Kickoffs, Jake Moody 3 von 4, ein 32-Yard-Return. Und Jason Sanders geht 7 von 8. Und der eine, der kein Touchback war, ja, den hat er ins Ausgeschossen. Das, glücklicherweise wird das im Fantasy-Football noch nicht mit Strafpunkten belohnt oder gewürdigt. Ja, Jason Sanders im dritten Viertel einen Kickoff an der 6-Yard-Linie, der ins Ausging und dementsprechend den Ball an die 40-Yard-Linie gebracht hat. Wir kommen zum vorletzten Spiel. Da schlagen die Tampa Bay Buccaneers die Nein, umgekehrt, da verlieren die Tampa Bay Buccaneers gegen die Dallas Cowboys 24-26. Duell um die Spitze heißt es, wer nämlich den NFL-Rekord aufstellen wird für die meisten Field Goals aus 50 oder mehr Yards. Kaimi Fairbairn von den Texans hatte da die ganze Zeit geführt und den NFL-Rekord schon verbessert. Und jetzt führt Brandon Aubrey, denn in diesem Spiel hat er nicht weniger als 3 Field Goals aus mehr als 50 Yards erzielt. Und ja, ein 53-Yarder ist da noch der kleine Bruder von den beiden großen Jungs, die er gemacht hat. Nämlich er war 2x aus 58 Yards erfolgreich. Im ersten Viertel, dann mit dem letzten Spielzug der ersten Halbzeit. Also das läuft für den wirklich sehr, sehr gut. Und wer den im Fantasy Football aufgestellt hat, das lief natürlich super. Denn nebenbei hat er dann auch noch so 49 Yarder ganz nebenbei gemacht. Chase McLaughlin, der musste nur einmal ran für die Tampa Bay Buccaneers. Der traf aus 45 Yards, aber immerhin bei den 3 Extrapunkten, die er gemacht hat. Und Brandon Aubrey ist auch da perfekt. Er trifft bei den 2 Extrapunkten, die er probieren darf. Jack Browning, wir hatten es schon erwähnt. Man möchte ja etwas mehr Beständigkeit haben auf der Position des Panthers für die Tampa Bay Buccaneers. 4 Punts in dem Spiel, 44,8 Yards sein Bruttoschnitt, das klingt noch ganz gut, aber nur 34,8 Yards sein Nettoschnitt kommt insbesondere dadurch, dass er sowohl einen Touchback hatte, als auch einen längeren Return durch Kevontae Turpin, nämlich über 18 Yards. Ja, das wird man sich also angucken müssen, ob der in der nächsten Woche da noch aktiv ist oder ob es da zumindest ordentlich Tryouts geben wird. Brian Enger macht das Punting bei den Dallas Cowboys, hatte 5 Punts in dem Spiel, 49,2 Yards sein Bruttoschnitt, 43 Yards sein Nettoschnitt. Auch er muss einen langen Return hinnehmen von Palmer im letzten Viertel über 16 Yards, hat 2 Punts doch in die 20 gebracht, die auch beide in die 10. Bei den Kickoffs, Brandon Aubrey 4 von 6, längste Return, den er zulässt, immerhin ein 38-Yarder von Jarrett. Und auf der anderen Seite Chase McLaughlin, der hat nur Touchbacks gemacht bei den 5 Kickoffs, die er ausgeführt hat. Und damit kommen wir schon zum letzten Spiel. Da schlagen die Green Bay Packers die New Orleans Saints, die eine Nullnummer produzieren, während die Green Bay Packers 34 Punkte aufs Board bringen. Ja, Brett McManus für die Green Bay Packers ist perfekt, sowohl bei den 4 Extrapunkten als auch bei den beiden Field Goals hier probiert. Er trifft aus 46 Yards und vorher schon aus 55 Yards. Das lief da auch sehr gut für den etwas skandalumwitterten Kicker der Packers. Die beiden Panther in diesem Spiel sind beides Nicht-Amerikaner, nämlich einmal Daniel Whelan für die Packers. Das ist ein Ire. Der hatte 2 Punts in dem Spiel, ein 60-Yard-Punt und ein 33-Yard-Punt, der ihm ein bisschen über den Fuß gerutscht ist. Da hätte er sich sicherlich mehr gewünscht. Das war ein kritischer Punt, kam nicht von der eigenen 33-Yard-Linie. Der andere Punt war dann auch noch ein Touchback. Also ja, 46,5 Yards brutto, 36,5 Yards sein Netto-Schnitt. Auf der anderen Seite der Australier Matthew Hayward, der hatte 4 Punts in dem Spiel für einen 39,8 Yards brutto-Schnitt. Das ist nicht besonders gut. Immerhin ist das auch alles Netto-Yards. Also zumindest er verliert zwar um 7 Yards die Brutto-Battle gegen Whelan, gewinnt aber um 3 Yards die Netto-Battle gegen Whelan. Und er bringt von diesen 3 Punts, von den 4 Punts, 3 Punts in die 20, einen davon sogar in die 10. Der andere Punt, das war allerdings auch ein kritischer Punt, ein 33-Yard-Punt von der eigenen 33. Bei den Kickoffs Blake Groupie, auch, ja, er hatte halt nur einen Kickoff in diesem Spiel. Das kommt dann auch mal hin mit der Statistik, wenn man 0 Punkte macht. Ja, der wurde dann auch noch lang retourniert, gleich zu Beginn des Spiels von Nixon. Über 38 Yards, natürlich auch doof für Groupie, der macht also den ersten Spielzug im Spiel und danach sitzt er nur auf der Bank rum. Das ist, ja, aber leicht verdientes Geld, sag ich mal. Brett McManus, ein Touchback bei den 7 Kickoffs, die er ausgeführt hat. Der längste Return, auch da ein 38-Yarder von Devontae Pettis. Und bei diesem 38-Yard-Return, da macht McManus sogar noch das Tackle, beziehungsweise pusht ihn ins Aus. Und ja, sorgt dann dafür, dass Stefan, mit dem ich am Sonntag essen war, sehr lecker, noch etwas Geld bezahlen muss. Das erfreut uns doch sehr, nachdem er schon mein Essen bezahlen musste. Ja, ich hoffe, da stürzen wir niemanden in die finanzielle, wie sagt man, in den finanziellen Ruin. Ja, das war sie, die Woche 16 in der National Football League. Und ja, weil wir noch nicht genug Zahlen hatten, gucken wir doch mal, wie das Ganze in der Wochenstatistik aussieht. Es wurden 58 Field Goals probiert, 48 davon waren erfolgreich. Das bedeutet eine Trefferquote von 82,8%. Das ist etwas unter unserem Saisonschnitt von 83,7%. Bei den Extrapunkten, da waren wir deutlich schlechter als im Saisonschnitt, nämlich 94% Trefferquote. Saisonschnitt sinkt dadurch auf jetzt exakt 96%. Bei den Touchbacks, wir hatten eine Touchbackquote von 56,1%. Und das bedeutet, dass die Touchbackquote für die Saison leicht gesunken ist auf 64,2%. Wir hatten 2 Kickoffs ins Aus und 2, die zu kurz waren und nur einen einzigen 20er Touchback. Das haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. Längste Return an diesem Wochenende war 47 Yards lang und das längste Field Goal, ich hatte es häufiger erwähnt, Kate York aus 59 Yards und dahinter dann Chad Ryland und zweimal Brandon Aubrey aus 58 Yards, dann Cameron Dicker mit dem Fair-Catch-Kick aus 57 Yards. Der längste Punt des Wochenendes, Ryan Wright, 63 Yards für die Vikings. Knapp dahinter 62 Yards Ryan Rico und 61 Yards Ryan Stonehouse. Der beste Powerpunter ist ebenfalls Ryan Wright. Der hatte 2 Powerpunts für einen 55-Yard-Schnitt. Dann Rico, 3 Powerpunts, 53,7 Yards. Und AJ Cole, 4 Powerpunts mit einem Schnitt von 53,2 Yards. Ich habe jetzt eingefügt, dass ich auch sehen kann, wenn Punts geblockt wurden. Das ist nicht passiert in dieser Woche. Wir hatten 6 Punts innerhalb der 5, allerdings auch 6 kritische Punts. 3 Punts sind gemacht worden und 7 Returns waren länger als 15 Yards. 26 Yards, der längste von Duvernay. Wir hatten 2 Tackles von Matt Gay und Brandon McManus. Das bringt unsere Gesamttotal auf 33 Tackles von Kickern in dieser Saison. Wir hatten die beiden Puntfakes und ich kann erfreulicherweise berichten, dass wir keinen einzigen Kicker oder Panther hatten, der umgerufft wurde. PFF macht das Ganze, was ich amateurmäßig mache, mit irgendwie fehlerhaften Statistiken professioneller und die sagen uns, dass der beste Field Goal Kicker zurzeit, ja, wenig überraschend, Brandon Aubrey ist mit doch schon einigen Vorsprung vor Chris Boswell, dann Jason Myers und Chad Ryland. Und ganz unten, wer ist dann noch aktiv? Joshua Carty, Kate York und ja, mit auch schon ordentlich Abstand und ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass der noch weiter aktiv sein wird, Dustin Hopkins von den Cleveland Browns. Riley Patterson, der ja vom Browns Practice Squad gesigned wurde und man da dann keinen neuen Spieler geholt hat, das ist der beste Kickoff-Kicker zurzeit vor Joshua Carty, Daniel Wei Koo, der jetzt verletzt ist und Chase McLaughlin. Und der schlechteste Kickoff-Kicker ist, ja, mein Mann, Cameron Dicker ist zurzeit der schlechteste Kickoff-Kicker in der NFL. Wollen wir mal gucken, der hat ein PFF-Grade von 4,2. Ansonsten auch noch nicht besonders gut. Matt Gay, Kaimi Fairbairn und Will Lutz. Ja, das macht daraus, was ihr wollt. Da ist ja auch ab und zu mal, dass da die Panther eigentlich das machen. Wir kommen zu denen, nämlich zu den Panthern. Und der beste Panther in der Liga ist laut PFF AJ Cole, dann kommt Michael Dixon, dann kommt Logan Cook und J.K. Scott. Und die schlechtesten sind zurzeit, da muss ich mal gucken, wer da noch aktiv ist, Ryan Stonehouse, Jack Browning, Tressway und Michael Palladi. Und dann der schlechteste, der zurzeit aktiv ist, ist Johnny Hecker laut PFF. Die beste Hangtime, da immer noch Tommy Townsend vorne, J.K. Scott kommt wieder ran, aber Tommy Townsend eine Hundertstel besser, 4,69 gegen 4,68 und dann schon ein kleines Loch auf Jake Bailey, 4,54. Der schlechteste Panther, was Hangtimes angeht, Ryan Stonehouse 4,11, dann Johnny Hecker 4,10 und Michael Palladi von den Cardinals, dann da der schlechteste, 4,07 Sekunden. Und an Weihnachten natürlich ganz besonders wichtig, der Zwischenstand für Kicking for Squirts. Ah, wird eng mit den 250 Euro, die wir da packen wollen. Aber immerhin sind wir jetzt schon bei 221,05 €. Also das sieht doch ganz gut aus für die Eichhörnchenschutzstation in Eckernförde. Und das war sie auch schon, die 241. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Im Hintergrund läuten auch schon die Glocken zur ersten, ich meine, die Christmette kann es noch nicht sein. Aber irgendwas ist da schon los in der Kirche. Es ist jetzt kurz nach 12. Ich wünsche euch ganz tolle Feiertage. Genießt Weihnachten, bzw. Chanukka fängt morgen auch an. Ja, umgebt euch mit Leuten, die euch gut tun. Kann Familie, kann auch irgendjemand anderes sein. Esst nicht ganz so viel, wie ich essen werde. Das, ja, muss ich ganz ehrlich zugestehen. Genießt eure hoffentlich freie Zeit. Wenn nicht, ich bin bei euch. Nächste Woche muss ich am 31. und am 1. arbeiten, aber ja, da arbeiten ist bei mir ja im öffentlichen Dienst auch ein bisschen relativ. Ja, da hören wir uns dann wieder zum Start ins neue Jahr. Genießt die Zeit unterm Weihnachtsbaum Und vielen Dank an alle, die auch an mich gedacht haben oder vielleicht auch noch denken werden. Ich bin auf jeden Fall bei euch, freue mich sehr, dass wir diese Zeit wieder gemeinsam verbringen konnten. Und ja, ich hoffe, ihr habt genauso schönen Weihnachtsbaum, wie wir ihn haben. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.